Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die schönsten Podcasts sind ja die, wo man das Gegenüber gar nicht vorstellen muss. In diesem Fall ist es so und ich mache es auch gar nicht großartig spannend. Carlo von Tiedemann ist da. Einer von den dreien in Hamburg, die eigentlich alle nur mit dem Vornamen anreden. Der eine ist Udo, der andere ist Uwe und der dritte ist Carlo. Carlo, hat irgendjemand schon mal zu dir irgendwie Sie gesagt?
Ich war so dir erschrocken. Ja, also Herr von Tiedemann und Sie ist für mich also ein mittleres Erdrasen.
Von Tiedemann, wir wollen versuchen heute, ich will das versuchen, aber es wird nicht gelingen, Dinge über dich zu erzählen, mit dir zu besprechen, die vielleicht keiner kennt oder nur am Rande kennt.
Ich bin sehr gespannt.
Warum machen wir das Ganze? Weil du wirst unglaubliche 80 Jahre alt am 20. Oktober.
Ja, ich tappe selbst dabei, Lars, dass ich jetzt in den letzten Tagen sage, über 80, dieses Jahr, ich werde 80. Das ist ja dieses endlose 80. Und das ist für mich irgendwie, ich hatte nie Angst davor. Mhm. Weil damit bin ich, glaube ich, noch zu sehr Realist, obwohl ich ein großer Träumer bin, aber beides geht ja auch. Aber diese 80, die imponieren mir jetzt doch schon, weil gerade ich sie geschafft habe.
Und da ist ja interessanterweise, Udo hat sie auch, also Udo ist auf dem Weg dahin, jetzt mit neuen Knie, ne? Also der zweite.
77, junger Mann.
Junger Mann. Was interessant ist, du hast Geburtstag kurz nach dem Hamburger Abendblatt. Und das Abendblatt wird 75 und da denken jetzt alle, warum muss der Heider bei jeder Gelegenheit über das Hamburger Abendblatt sprechen, ne? Die Wahrheit ist, wir haben einfach nicht aufgepasst. Du hast deine journalistische Karriere nahezu beim Abendblatt begonnen. Du hast ein Volontariat in Cuxhaven gemacht.
Ja.
Aber du warst 4 Jahre beim Hamburger Abendblatt. Erzähl mal von dieser, das war die Zeit, wann war das?
Ja, ich komme immer mit den Jahreszeiten durcheinander. Ich bin der Meinung, ich war von
65, 66, so, ne?
66 bis 68 und dann noch mal von 70 bis 71.
Und was hast du beim Abendblatt gemacht?
Lokalredaktion. Mhm. Und unter einem Lokalchef namens Wolfgang Schmidt, Schmittel genannt, der sehr nahbar war und für uns alle eben. Ich kam ja von einer kleinen Zeitung aus Cuxhaven. Und das Abendblatt war große Welt für mich, Hamburg sowieso. Und das war schon, also der Sprung ins kalte Wasser, ins dieses Riesenbecken von Zeitung. Und Abendblatt hatte ja damals schon einen Riesenruf. Also ich war sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Und auch heute lasse ich immer noch gerne raushängen, den ehemaligen Abendredakteur.
Und dann hast du, anders als ich, auch noch Axel Springer kennengelernt.
Ich habe ihn aber nur einmal aus der Sichtweite.
Okay.
Hallo. Also leider nie mit Hand geben, sondern. Aber er hat das zurückgewunken. Bloß aber hinter mir stand einer, den hatte gemeint.
Also, aber ist er nicht in die Redaktion gekommen, ab und an mal?
Ich habe ihn nicht erlebt. Okay. Nein.
Worüber hast du da? Ich habe versucht zu finden Texte, die du damals geschrieben hast. Es ist, ich muss es sagen, mir nicht geglückt, was anscheinend mit der Archivierung vor 1971 zusammenhängt.
Du Baum in der Brücke, bitte.
Weißt du noch, worüber du geschrieben hast?
Nee. Ich war teilweise Gerichtsreporter bei euch, dann sehr viel Polizeireporter zusammen mit Peter Leibing.
Ah! Das muss man erzählen, den berühmten Peter Leibing, Fotograf. Jetzt werden alle sagen, wer ist Peter Leibing? Aber alle kennen dieses Bild des Soldaten, der über die noch nicht fertiggestellte Absperrung in Berlin springt. Dieses, ein ikonisches Bild. Und das hat der berühmte, Gott hab ihn selig, Peter Leibing gemacht.
Genau.
Und mit dem warst du unterwegs?
Peter schrieb Texte auch, war auch gleichzeitig schreibender Reporter. Und im Übrigen sonst das, was wir, glaube ich, damals wie heute nur das Grüne nennen, also irgendwelche Meldungen, die man ein bisschen aufhübschen konnte. Ich hatte einen sehr guten Draht zu Wolfgang Schmidt, dem Lokalchef, der mir auch eine Menge zutraute. Hoffentlich habe ich ihn nie furchtbar enttäuscht, aber Enttäuschung gehört dazu.
Aber dann hat man aus Abendblatt-Sicht damals einen Fehler gemacht und hat dich nämlich geschickt, eine Reportage zu machen oder eine Geschichte zu machen über was beim NDR.
Ja, das war der Kasus, ich sagte, das ist mein ganzes Leben. Ja. Es gab eine Produktion, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Lars, entweder mit Götz George, ob der damals schon so groß war, ich rede jetzt von 1971.
Genau.
Und mit einem großen Star. Also ich glaube, Gerd Fröbe oder irgendwie so einer spielte da mit im Studio Hamburg, Jenfeld. Und ich wurde hingeschickt und war von dieser Atmosphäre dieses Riesenstudios, von den Lampen und den Kameras und den Beleuchtern und diesem Gewusel und weit über 100 Leute und jeder wusste genau, was los war. Und auf einem kleinen erhöhten Sitz, einem kleinen Thron, saß der Mann aller Männer, nämlich der Regisseur, und bölkte alle an, das war herrlich. Und da habe ich gesagt, jetzt in Kurzform, wenn du mit Reden Geld verdienen kannst, aber ich schreibe mir hier den Arsch wund, es macht ungeheuer Spaß. Ich wollte immer schon zur Journalie, aber ich glaube, ich wechsle. Und bin mit einem ganz komischen Gefühl zurückgefahren in die Redaktion und habe sofort Wolfgang Schmidt informiert, habe gesagt, lieber Wolfgang, wir waren bei du. Ich möchte kündigen, ich gehe zum NDR.
Wie, stopp. Du kommst von der Reportage, von dem Besuch beim NDR wieder und kündigst sofort.
Es war innerhalb von 12 Stunden. Es war für mich also nicht die berühmte Nacht zum Überdenken, Überschlafen, sondern ich wusste genau, ich gehöre in dieses Wahnsinnsgeschäft.
Aber du hattest ja immer, das war riskant. Was haben damals Freunde, Eltern, Bekannte gesagt? Also ich hätte meinem Sohn
bist
oder
du wahnsinnig.
So, genau. Du kannst ja nicht einfach kündigen. Hast doch dann einen super Job beim Hamburger Abendblatt. Ja. Erste Adresse, genau.
Erste Adresse und festes Gehalt. Die habe ich gesagt. Also die freie Mitarbeitertätigkeit beim NDR war lange nicht so, wie das Abendblatt es zahlen konnte. Aber man merkte, wo meinen unbedingten Willen. Ich musste dahin und es ging auch so.
Aber ganz kurz, du hast ja keinen Job gehabt. Also du kündigst und beim NDR wussten die ja nicht, dass jetzt Carlo von Tiedemann.
Nein, es war schon so, dass ich mich vor, also so war es mit 12 Stunden ein bisschen übertrieben. Ich habe dann sofort ein bei Rücking, wenn ich das richtig erinnere, so lange hier, Kinder nochmal, 60 Jahre, bei einem Kollegen beim NDR angerufen, habe gefragt, nehmt ihr Leute? Und ich musste es genau wissen, weil ich habe die unbedingte Gier zu euch zu stoßen. Und der hat gesagt, ich frage nach. Und da wurde der Hermann Rockmann mir ins Telefon gegeben, der große Starreporter Rocky. Mhm. Und der sagte, wir können gute Leute gebrauchen. Warum wollen Sie zu uns? Und habe ich gesagt, weil ich muss.
Aber hast du damals auch schon gesagt, war dir damals klar, ich möchte vors Mikrofon, / ich möchte vor die Kamera? Weil du wolltest ja nicht weiter, du hättest ja auch als Reporter da arbeiten können.
Ja, nee, beides. Mhm. Ich wusste, ich kann reden, ich wusste, ich habe kein Lampenfieber, Fernsehen war weit weg, aber Radio hatte mich fasziniert. Und genau wie wir jetzt hier sitzen mit Kopfhörern und Mikrofon, habe ich mich gesehen. Und das Ganze war, wie gesagt, eigentlich gar nicht abgesegnet. Es war ein Sprung ins eiskalte Wasser, aber es hat geklappt.
Aber das muss man sagen, das war damals wahrscheinlich noch einfacher als heute. Ne, da ruft man einfach.
Ja.
Und bist du eigentlich immer freier Mitarbeiter gewesen?
Nein, die Frage ist geil. Stimmt. Ich bin jetzt 52 Jahre beim NDR und war in diesen 52 Jahren, wenn überhaupt, 3 Jahre festangestellt.
Okay, aber was waren das für 3 Jahre?
Ich konnte damit nicht umgehen mit Stechuhr, mit morgens um 9 erscheinen und um 17 Uhr den Laden verlassen. Das war also etwas übersprungen, war das so das Prozedere, Anwesenheitspflicht und wer vorher geht, muss triftige Gründe nennen. Und da habe ich mich so gebeutelt gefühlt, ich brauchte immer die Freiheit nach allen Seiten. Und deswegen habe ich diese irrsinnig kurze Zeit, freier Mitarbeiter eben, oder festangestellter Mitarbeiter, habe ich für 3 Jahre genossen. Und dann war ich heilfroh, als ich aus diesem Korsett wieder raus war.
Trotzdem 52 Jahre beim NDR. Du musst nochmal trotzdem jetzt erzählen, was war das erste, der erste Auftrag, das erste Mal vor dem Mikro beim NDR? Wie schnell ging das, nachdem du vom Abend, weißt du das noch?
Ich weiß es noch, für heute.
Okay.
Ich kam an einem, also als wäre es gestern gewesen. Gott, ja. Wirklich. Ich kam an einem Freitag an, ich weiß das Datum nicht mehr, es war im Dezember, Dezember 71. Und wir hatten kolossalen Schneefall in Hamburg, Norddeutschland war zugeschneit und der berühmte Rocky Hermann Rockmann, eine Legende aller Reporter, die auch später, er war unser Ausbilder, wenn du so willst, ein sehr gestrenger, aber hervorragender Journalist und mit einer tollen Stimme, sagte, machen Sie mir doch mal einen Überschlag dessen, was passiert ist, mit Schnee und Behinderung auf den Straßen und Flugzeugverkehr, jetzt in der PP, aber nicht länger als 2:30. Wie habe ich gesagt? 2,5 Minuten, sagt er. Ich sage, 2:30. Habe ich verstanden, 2:30. Und dann kam ich in den Kurier am Mittag, damals das Flaggschiff.
NDR2, ne?
Bei NDR2, ja. Das war ja damals alles nur NDR2. Und habe dann diesen zusammen, erstmal habe ich alle Leute angerufen, die ich kannte. Alle auch, die ich schon lange nicht mehr kannte. Habe gesagt, du musst NDR2 hören. Du hörst mich im Radio. 11:55. Du musst mich hören. Du bist nicht im Radio. Ich sage, ich bin immer, du bist nicht im Radio. Und ich bin im Radio. Und du da im Radio. Und dann habe ich diesen Bericht, der eigentlich 2:30 war, in 1:40 runtergeknüppelt. Ohne Punkt und Komma. Ich wollte nur schnell fertig werden. Und ich wusste noch, Lars, während ich mein Samoon dort abließ und Hermann Rockmann mir gegenüber saß, wurde mein Kinn immer länger und länger. Und ich wusste gar nicht mehr, wo das Manuskript ist und wagte aber nicht, den Kopf nach unten zu bewegen und muss eine unfassbare Figur abgegeben haben. Und zum Schluss sagte Rocky nur, das war die Premiere eines jungen Mitarbeiters, Karl Ferdinand von Tiedemann. Mich hat das, was Sie eben gesagt haben, ein bisschen an eine Heeresberichterstattung erinnert.
Das hat er on air gesagt.
On air gesagt, ja genau.
Das musst du uns sagen, wie Karl. Dein Name ist ja gar nicht Karl. Und du hast einen wunderschönen, ich kriege die ganzen Vornamen nicht zusammen, nee, aber du.
Ja, also richtig ist es, Carlo kam durch meine Zeit in Argentinien, kommen wir vielleicht später.
Kommen wir dazu, genau.
Und richtig heißt sie Karl Ferdinand, Hans-Joachim, Franz Friedrich von Tiedemann.
Ein adliges Geschlecht. Und stimmt das? Du bist über 10 Ecken mit Heinrich von Kleist verwandt?
Ja, Mami war eine Geborene von Kleist, ja. Genau. Und vieles von Kleist. Und über, ich glaube, 5 oder 6 Ecken findet sich der zerbrochene Krug doch in meinen Händen.
Sehr gut. Machen wir mal dieses Buenos Aires, wo dieses Carlo herkommt. Das wusste ich auch nicht, aber natürlich findet man das in den Springer-Archiven. Du hast für den damaligen Springer-Auslandsdienst, das war sozusagen ein eigenes Netz von Auslandskorrespondenten des Springer-Verlages. Das Hamburger Abendblatt gehörte ja früher sehr lange zum Springer-Verlag, jetzt seit 10 Jahren nicht mehr, sondern zu Funke. Und dann hast du für den Springer-Auslandsdienst gearbeitet in Buenos Aires. Vor deiner Zeit oder nach deiner Zeit beim Abendblatt?
Vor meiner Zeit beim Abendblatt und während meiner Zeit beim Abendblatt bin ich zum damaligen Christian Tröbst, dem Chefredakteur vom SRD gegangen und habe gesagt, Herr Tröbst, ich möchte gerne einen Beruf im Ausland übernehmen als freier Mitarbeiter. Und der Hintergrund war, habe ich auch gar nicht so oft drüber geredet, glaube ich. Ich bin Einzelkind und bin einer unfassbaren Liebe groß geworden von Mama und Papa. Papa war 65 Jahre älter als ich. Alter preußischer General.
65 Jahre älter?
Ja.
Also ist mit 65 Vater geworden?
Ja, genau. Ja,
krass.
Und mit 65 hat er zu Mama gesagt, komm mal eben mit, ich will mal gucken, ob noch was geht. Das ging doch.
Ja.
Und es war alles prima. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne ins Ausland gehen und möglichst weit weg. Und er fragte gar nicht, warum, sondern sagte, wir hätten da eventuell eine Vakanz, Südamerika, Buenos Aires, vielleicht Uruguay, Paraguay, man weiß es nicht so, die Gegend, Argentinien. Und ich war gleich begeistert. Was ich nicht thematisiert habe, es war die Flucht vor der Liebe meiner Eltern.
Okay.
Ich war 24 und wohnte noch zu Hause. Bei allen Freunden war es ein komisches Standing, das ich hatte.
Weil du selbst zu Hause wohnen wolltest oder weil sie dich nicht haben gehen lassen?
Beides.
Beides, ja.
Beides. Es war einfach zu bequem. Nicht irgendwie wie Mama Hotel, sondern einfach, ich fühlte mich so gebunden an diese beiden Menschen. Und es war eine unfassbare Liebe unter uns dreien. Und ich habe gesagt, ich muss mich davon lösen. Mhm. Und wenn der Herr Tröps jetzt gesagt hätte, Rom oder Oslo, hätte gesagt, nee, ich will weiter weg.
Aber was haben dein Vater war damals dann ja 89?
Papa war 89 dann.
Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, ich ziehe nicht nur aus, ich gehe nach Argentinien?
Völlig ruhig. Echt? Völlig ruhig. Die Frage ist von dir gut, weil ich sehe sein Gesicht noch vor mir, nicht mit einer Wimper zuckend. Papa war einer der hochdekorierten Generäle des Zweiten Weltkriegs. Und ich erzähle immer eine Geschichte, die einfach zu ihm passt, um diesen Menschen zu charakterisieren. Er wurde 101 und starb an einem Sonnabend. Sonnabend war der Schaubudentag. Und er starb in meinen Armen. Und das Letzte, was er sagte, war, du gehst zum Dienst.
Und bist du tatsächlich hingegangen?
Und ich schloss ihm die Augen, habe abends die Sendung gemacht, weil es war ein Befehl. Okay. Es war ein Befehl. Okay.
101, Wahnsinn.
101, ja genau.
101. Ja. Okay, Buenos Aires, 4 Jahre warst du da ungefähr? Und, wie lange warst du in Buenos Aires?
Nein. Ich war knappe 2 Jahre.
Knappe 2 Jahre.
Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Eröffnung für meinen Vater, der Junge geht ganz weit weg, war mit einer unglaublichen Größe hat das aufgenommen. Ich weiß, es hat ihm das Herz geblutet. Er hat mir dann in Argentinien alle 14 Tage einen Brief geschrieben, in dem nie stand, wann kommst du wieder. Aber zwischen jeder Zeile war die Frage, wann kommst du wieder? Weißt, es gibt ja so Möglichkeiten, einem anderen zu signalisieren, ich liebe dich, aber du schreibst es nicht.
Genau.
Aber der andere merkt es.
Genau.
Und so war es bei mir eben, ich wusste genau, aber ich musste mich freischwimmen.
Ja.
Und es war wahnsinnig schwer. Mir hätte pro Jahr eben einmal ein Hamburg-Urlaub zugestanden. Ich habe 2 ausfallen lassen und habe 2,5 Jahre durchgehalten.
Weil du einfach mal für dich sein wolltest, weil du sozusagen dein eigenes Leben leben wolltest.
Ich war immer, Lars, belastet von dieser übergroßen Liebe.
Genau.
Und die ist dann eben, ja, um es mal bildlich auszusprechen, gebröckelt, je mehr ich und so intensiver ich unfassbare Sachen drüber erlebt habe und gar keine Zeit mehr hatte, dann eben an meine große Liebe da in Wentorf bei Hamburg zu denken.
Sind die Eltern, haben sich dann, das war ja nicht damals so, dass man einfach mal nach Argentinien flog. Machte man nicht, ne?
Waren beide zu alt schon dafür.
Genau. Ah, ich kann das nachvollziehen. Ich sag jetzt nicht, wie lange ich zu Hause gewohnt habe, aber ich sag mal so, ich kann es noch toppen. Mehr und 24 ist schon geil. Aber es muss man auch sagen, für die jungen Leute draußen, es waren andere Zeiten.
Völlig andere Zeiten.
Das hat neulich der Bürgermeister gesagt. Irgendwer hat das doch erzählt. Da ging es, Olaf Scholz. Olaf Scholz hat ja eine Fragerunde gemacht mit unseren Lesern und Lesern und da erzählt er, dass Hamburg ja im Jahr 2011 1,8 Millionen Einwohner hatte und im Jahr 1900 irgendwas 1,8 Millionen Einwohner hatte. Aber auch um die 70er. Damals gab es in Hamburg 600.000 Wohnungen. 2011 gab es in Hamburg fast 1 Million Wohnungen.
Siehst du?
Das heißt also, das ist ein Zeichen dafür, dass natürlich viele Kinder viel früher ausgezogen sind. Du hast die aktuelle Schaubude schon angesprochen, weil ich habe in der Vorbereitung des Gesprächs so gedacht, wo ist mir Carlo von Tiedemann zum ersten Mal begegnet? Und das ist natürlich wirklich mit Viktoria von Campe. Man weiß die ganzen Namen noch. Aktuelle Schaubude. So. Und für mich war immer dein Durchbruch die aktuelle Schaubude. Den kennt jetzt jeder. Du sagst aber Fernsehen, ja, aber eigentlich bist du ein Radiomensch.
Ja, ich war damals Reporter bei der Umschau am Abend, einer täglichen Sendung bis auf sonntags, sonnabends including, also 6 Tage die Woche, wo wir von 17 bis 18 Uhr teilweise mit 3 Ü-Wagen unterwegs waren. Das war Radio allerbest. Das war also so, wie man sich das Radiogeschäft vorstellt, alles live, Antenne raus und Hallo Funkhaus, Verbindung steht, Leitung steht und dann reportierten wir 3 oder 4 Reporter. Kurt Grobecker, Herbert Frecke, Gerd Hente, Rainer Brückemann, alles ehrenwerte Namen, ist alles schon tot. Und es war eben die Zeit, wo wir noch ein völlig wildes, unkontrolliertes Radio machen durften, was auch kotiert wurde. Kein Programmdirektor hat sich reingemischt, weil wir haben geliefert. Wir haben abgeliefert und es war alles gut. Was wir vorher gemacht haben, ob wir gesoffen hatten oder wenig geschlafen hatten, das Ergebnis stimmte. immer. Wie komme ich jetzt darauf?
Aktuelle Schaubude, jetzt ist der Übergang. Ich hatte
genau.
Weil ich habe, für mich bist du aufgetaucht mit der aktuellen Schaubude plötzlich.
Und dann kam das, ich muss es erzählen, weil es ist so unglaublich. Es gab ein Nachtlokal bei uns hier am Schlump, Cesar. Cesar, wo sich eben so ab Mitternacht eben das berühmte Promi-Völkchen traf. Und wir von der Schaubude wurden allgemein posiert, weil wir waren damals bundesweit. Und hatten, wenn man das sich vorstellt, Lars, wir hatten, wenn wir unter 25-30% hatten, waren wir traurig.
Marktanteil, ne? Also das, genau, Wahnsinn. Also das ist so ein bisschen so, das Niveau, ehrlich gesagt, so fast, ne?
Genau. Weit drüber. Ja,
genau.
Es gab nur uns.
Ja.
Man musste uns sehen. Also insofern, es gab den goldenen Schuss. Alle 6 Wochen mal.
Guck mal, das wusste ich gar nicht mehr. Für mich jetzt in der Erinnerung, wäre aktuelle Schaubude auch irgendwas im dritten Programm gewesen? Nein.
Dritten Programm, auch ja.
Aber es wurde trotzdem von so vielen Leuten geguckt.
Nein, wir waren ARD.
Auch. Ihr wart ARD, okay.
Wir waren
Siehst ARD. Du, das habe ich gar nicht mehr drauf.
Okay, ja, genau, ja. Und an einem dieser Abende in der Cesar wurde ich dann zu Herrn Buttstedt gebeten. Und ich liebe Werner. Ich habe von Werner, dem leitenden Redakteur der Schaubude, so viel gelernt, auch an Menschlichkeit und Möglichkeiten, die uns diese gemeinsame Beruf, den wir haben, bietet, dass man eben wirklich eben in Menschen eindringen kann und sie eben auf eine Art kennenlernt, die es uns, wenn wir nicht diesen Beruf hätten, eben nicht geben würde. Ich saß um 2 Uhr morgens mit ihm unter einem Tisch in der Cesar und neben ihm war ein Bierdeckel und er sagte, Herr von Tiedemann, ich mache Ihnen ein Angebot und ich war schon jetzt das Gute und Böse. Mhm. Ich sagte, sehr gerne, Herr Buttstedt. Ich höre, was da kommt. Und schon etwas verwaschen. Ja, sagte er, ich würde gerne, dass Sie der neue Moderator der Schaubude werden. Und ich, wo soll ich unterschreiben? Und dann unterschrieb ich einfach einen Bierdeckel. Und 6 oder 8 Wochen später gab es dann die offizielle Anfrage der Redaktion über die Programmdirektion, ob es möglich wäre, den Tiedemann eben abzustellen wegen 2 Tage die Woche Vorbereitung. Ich würde eben dann nur von Montag bis Donnerstag Reporter sein im Radio und Freitag, Sonntag der Schaubude gehören. Und so kam es auch. Und aus diesem Bierdeckel-Treff wurden dann 20 Jahre insgesamt.
Wahnsinn. Und das war so, hast du kurz gezögert, weil du so sagtest, ich bin Radio?
Überhaupt nicht. Nee,
gar nicht. Ja. Okay, weil
Überhaupt nicht. Okay. Ich war damals schon infiziert durchs ständige Schaubuden gucken. Und Schaubude fand ja jeden Tag statt in Schlagzeilen und in den Promi-Ecken der Zeitungen und Bild, Mopo, Abendblatt. Wir waren alle, oder Schaubude war eben ein Muss. Wir haben ja auch die ganz Großen geholt. Und ich hatte immer so die Idee, eigentlich gehöre ich da rein. Ohne Eitelkeit.
Ja.
Eigentlich gehöre ich da, eigentlich ist mein Ding da. Und dann gab es, wie gesagt, die Anfrage, ja, gesagt, das ist es, das mache ich gerne.
Man muss nochmal für die das nicht kennen, ne? Ich habe es gelernt von Michael Stich, der auch in diesem Podcast war und wir gingen mit Michael Stich durch die Redaktion und wir trafen eine Frau, die war Anfang 40 und wir trafen eine Frau, die war Anfang 20. Und die 40-Jährige drehte sich zu der 20-Jährigen und sagte, guck mal, das war Michael Stich. Und die 20-Jährige sagte, wer?
Ja.
Ne, also das ist ein bisschen dieses... Beschreib mal aus deiner Sicht aktuelle Schaubude. Was war das Prinzip der aktuellen Schaubude? Du hast es moderiert mit Victoria. Hast du es eigentlich die ganze Zeit mit Victoria von Kampen?
Nein, ich hatte ja ganz viele Partnerinnen.
Okay.
Ich habe angefangen mit Alida Gundler.
Stimmt.
Mit Alida, die aufhören musste. Und das ist jetzt wirklich also 60 Jahre her, weil die Kirche dem NDR die Hölle heiß machte. Immer gut, wenn die Kirche die Hölle heiß macht. Weil sie war noch verheiratet, hatte eine ganz starke Liaison, aber mit Les Humphreys. Und die Kirche motivierte, wie lange müssen wir die Ehebrecherin noch auf dem Schirm ertragen.
Tatsächlich? Oh, das wusste ich.
Sodass der Intendant nach irgendwann Wochen, 10 Rings, gesagt hat, sie muss weg. Und wir alle haben geheult wie Schlosshund, weil wir waren ein tolles Team, Alida und ich. Beide frech und beide ohne Lampenfieber und rein und nun hatten wir auch diesen Ring, der uns schützte nach außen hin. Die Presse war uns wohlgesonnen, also es war alles toll. Und danach kam dann Helga Gittong aus Luxemburg, die nach einem Jahr hinschmiss, weil ihr Sohn, damals 8 oder 9, auch eine rührende Geschichte, sagte, Mami, du bist so oft weg, ich will nicht, dass du jedes Wochenende wegfliegst. Und da hat sie wegen ihres Sohnes dann den, sie war sehr beliebt, auch fand in der Öffentlichkeit eben sehr, sehr Honore statt, ist sie dann eben zurückgegangen nach Luxemburg. Und dann kam Vicky von Campen, diese 6 Jahre, die völlig verrückt waren. Campus nur noch genannt. Campus war eine Frau, eine, die war ja alles Dame und Verrückte und Kollegin und Geheimnisträgerin und Vicky war alles.
Und ihr habt damals so eine Mischung, ihr habt Prominente eingeladen, es gab Musik, ihr habt an Bars, an Theken gestanden, habt euch mit denen unterhalten, so eine sehr lockere Talkshow, kann man sagen, ne?
Ja, die Vorläufe, eigentlich war die Schaubude, stimmt.
Ja.
Die Schaubude war die offizielle Vorläuferin aller Talkshows.
Warum ist sie damals eingestellt worden?
Die Sehbeteiligung ging runter, wahrscheinlich. Der eigentliche Grund war, es wurde zu sehr getalkt. Und es wurde auch politisch getalkt. Und das hatte mit Unterhaltung nichts mehr zu tun.
Genau. Wobei ihr wart ja gerade, auch du warst ja bekannt dafür, aus so einer Mischung von schönem Talk und schönem Blödsinn. Kann man das so sagen?
So. Ja, genau, ja. Immer der Bekloppte. Und habe ich auch gerne gemacht, weil ich musste mich nicht verstellen. Einfach, ich bin so eine Frohnatur. Wenn ich morgens aufwache, bloß im Haus, schreie ich morgens um 6, seid ihr schon wach? Und dann, bitte Papa, lasst uns schlafen. Ja, ich wollte nur mal fragen. Nein, mit Vicky war es eben, die Frage war, Lars, warum ist die Schaubude zu Ende gegangen? Ja. Es war eine Übersättigung zum Schluss. Und man hat immer weniger Musik gehabt, man hat immer weniger kleine Demonstrationen im Studio gemacht. Mhm. Bisschen Mode und bisschen Schnickschnack hier und Schnickschnack da. Und das hat letztendlich dann den Sehgewohnheiten das Genick gebrochen.
Die Übersättigung hat sich, was dich anbelangt, nicht eingestellt. Du hast immer weiter und weiter und weiter gemacht. Hast du niemals darüber nachgedacht, irgendwie, Leute, irgendwie, jetzt bist du bald 80, so irgendwie ist doch was wahr. Mache andere nicht so Rente?
Nee.
Also gibt's dann gerade nicht was?
Irgendwie? Nein, ich habe so ein unfassbare Freude an dem, was ich mache.
Ja.
Und es ist wirklich wahr, ich darf es so sagen, wie es ist. Ich freue mir den Arsch ab, morgens, wenn ich von Quickborn, der Weltstadt Quickborn, reinfahre in die Metropole Hamburg. Dann freue ich mich. Ich freue mich auf meinen Dienst und ich freue mich, dass ich einfach das tun darf. Mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen, also kein Weltschutz mehr, sondern ich will nicht sagen, machen, was ich will, aber bei mir wird viel durchgelassen, was vielleicht andere nicht so unbedingt schaffen könnten, was ich aber nie ausgenutzt habe. Nein, ich weiß wirklich nicht, es ist eine schiere Freude und ich werde auch nicht müde, diese Freude zu genießen.
Wie ist denn jetzt dein Status? Das war ja dann zu lesen, auch im Abendblatt und überall. Oh, da gibt's irgendwie Ärger zwischen Carlo von Tiedemann und dem NDR. Der NDR will NDR. Du kannst jetzt ja alles gleich erzählen, wie es war. Der NDR will ihn nicht mehr einsetzen und ist auch mal irgendwann gut und so. Wie ist der Status denn da jetzt?
Da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil es ist ein ganz heißes Eisen. Ein sehr heißes Eisen. Eigentlich wollte ich gar nicht drüber reden, aber für mich ist es wirklich eine Ehre, hier diesen Podcast zu machen mit dir. Deswegen gucke ich dir in die Augen und sage, ich sage dir die Wahrheit.
Ja.
Die Wahrheit ist, dass ich, während ich im Mai dieses Jahres mit dem Tode rang in einem Krankenhaus in Hamburg, ich hatte eine schwere, schwere Krankheit, der NDR beschlossen hat, mich vom Sender zu nehmen. Man kann geteilter Meinung sein, ob das gut ist oder nicht. Also ich behaupte mal, ja, ob es eine Stilfrage ist. Es gab nie eine Verabredung mit mir. Und das wird jetzt natürlich wieder neues Blut aufrollen. Aber es ist so, dazu stehe ich. Es gab keine Verabredung mit mir, dass, wenn ich wieder gesund bin, nicht mehr live moderiere. Diese Verabredung gab es nicht, Punkt, Ende, aus, vorbei. Jetzt ist es so, dass ich nicht mehr vor das Mikrofon gelassen werde, live. Ich mache meine beiden Sendungen sehr gerne. Einmal Jeden Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr erzähle ich irgendwelche jüdischen Shorties. Und mein großes neues Paket, das ich wirklich mit einer schieren, geilen Superfreude angehe, ist NDR Schlager. NDR Schlager, der Sender, der hier in Hannover sitzt, genau, und bundesweit sendet, weil ich dort jeden Interpreten persönlich kenne. Ob es nun Cindy und Bert sind oder Udo Jürgens oder Tom Astor oder Johnny Hill und längst verblichtet Tony Holiday, alle Tony. Ich kannte sie alle und darf über die erzählen und dann kommt auch die entsprechende Musik. Ich muss noch einen Nachtrag machen, damit das überlasse ich eben deinem Können. Nicht, dass wieder alles... So wie es in Zeitungen stand, war es verkehrt geschildert. Ich war bin nie weg vom NDR gewesen.
Es wirkte so nach dem Motto, der NDR und von Tiedemann haben sich getrennt. Das ist ja genau.
Und das ist eben das.
Es geht nur um die Live-Geschichten.
Es ging nur um die Live-Geschichten und danke für die Brücke. Es ging nur um die Live-Geschichten. Nur dieser Eindruck, der entstand, war nicht meine Schuld. Liebe Freunde der Redaktion, war nicht meine Schuld.
Und das Ziel, was ist das Ziel? Also du, das Ziel, nicht mal,
ich bin so froh, dass das Thema vom Tisch ist. Ja!
Aber du hast doch wahrscheinlich dann von vielen Leuten, viele Hörerinnen und Hörer haben dann geschrieben.
Unglaublich. Gesagt, ja. Bis heute. Ja. Bis heute. Bis heute, Carlo, wir wollen dich wieder haben. Bis heute. Und das geht ja fröhlich weiter. Und das gibt mir eben auch ein Gefühl der Fröhlichkeit und ein Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin, immer gewesen bin. Radio ist mein Ding. Und ich habe 3 Generationen begleitet. Du musst mir vorstellen, also da kommt ein Opa mit seinem Sohn und einem Enkel und alle da sagen, wir kennen dich. Hallo, wir kennen dich. Wir haben dich schon gehört vor 30 Jahren. Das ist schon verrückt.
Aber trotzdem ist ja interessant, das ist ja bei Udo Lindenberg genauso dieses, ihr seid so eine Generation, die nicht aufhören wollen, nicht aufhören können. Ihr könnt nicht aufhören.
Nein, du hast völlig recht. Vor allen Dingen Gegenfrage, warum sollten wir?
Na klar.
Wenn wir beschimpft würden oder würden sagen, du merkst es ja auch. Ich habe jetzt gerade gehört von einer Kollegin, die hat vor 2 Jahren, glaube ich, den Radiopreis gewonnen, Kaja Lass. Arbeitet auch in Hannover für NDR Schlager. Und ich war jetzt letzte Woche in Hannover zu einer kurzen Reportage dort für die Bild. Und habe eben dort auch mit dem dicken Werner Michael Thürnau 3 Stunden Live-Musik gemacht, Live-Radio gemacht. Und die hatte Instagram und ein Bild reingestellt und hat gesagt, sie hat unter den tausenden Follower nicht einen gehabt, der gesagt hat, den mache ich nicht. Und das ist doch, Mensch, das ist doch so ein tolles Gefühl. Und warum soll Kaja sowas erzählen? Die ist ein Fan von mir, das weiß ich. Aber die würde mir auch sagen, wir sind aber gerade mit einem blauen Auge davon gekommen. Die hat gesagt, das hat sie noch nie erlebt, sowas. Und deswegen auch die Frage, warum soll ich aufhören? Weil es mir so, ich würde aufhören, dafür bin ich zu sensibel und auch zu gebrechlich, gebe ich zu. Wenn ein Shitstorm mich wegfegen würde, da würde ich aufhören. Das würde ich nicht, wie der Hamburg sagt, abkönnen.
Sag mal, und in diesen 52 Jahren NDR, da gab es doch bestimmt den ein oder anderen Sender. Es sind ja ein paar mehr Sender in dieser Zeit entstanden, der gesagt hat, Herr von Tiedemann. Wie sieht's denn aus? Wollen Sie denn immer hier in der alten Behörde bleiben oder wollen Sie mal richtig Geld verdienen? Und Marie, oder gab's die Angebote?
Nein, es gab beim Fernsehen das Angebot. Ich habe ja dann fast ein Jahr gemacht oder anderthalb Jahre schon Come Carlo im ZDF, die große Fernsehsendung. Bin aber zurückgekommen, weil es dort einen Unterhaltungschef gab, der einen legendären Satz gesagt hat, wir konnten uns von Anfang an nicht leiden. Derjenige, der mich geholt hatte, Peter Gerlach, starb später und ich musste mit seinem Nachfolger, so tut nichts zur Sache, leben. Und der hat mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, ich habe 12 Sendungen gemacht dort, wir kommen nicht miteinander klar. Und bei der letzten Sendung war es so, dass er mir sagt, der kam in die Maske, wir waren in der Eilenriedehalle in Hannover und Er kam zu mir in die Maske und sagte, ihr alle seid doch nur Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Und da habe ich gesagt, Wolfgang, der Satz ist so geil, die musst du nur mal sagen. Mhm. Den habe ich gar nicht verstanden. Ihr müsst das tun, was wir wollten von euch, denn ihr alle seid nur Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Gut, habe ich gesagt, ich kündige, Alter. Nach der Sendung gehe ich zur Bild-Zeitung und rufe Peter Bartels an. Mhm. Ich kündige, was ich getan habe, und war weg.
Ich muss gerade lachen. Ich kündige, Alter. Du, das stimmt, du bist, glaube ich, der Erste, der Alter gesagt hat.
Ja.
Auch im Radio. Und heute sagen es alle, oder?
Das ist so ein bisschen. Also, ich muss mich so vorsehen, weil die Alter,
Nee, aber das ist ja lustig, weil sozusagen, irgendwie, wenn du es jetzt sagen würdest, wenn du es jetzt sagst, würden junge Leute sagen, oh, ist anbiedernd. Aber nein, du hast es irgendwie seit 50 Jahren, sagst du Alter. Welt.
Ja,
Alter. Also vor all diesen anderen Menschen, die das sagen.
Okay. Im Prinzip bin ich immer deswegen, aber dafür habe ich Arbeit bei dir zu viel Respekt wahrscheinlich. Und aber sonst bist du Alter für mich.
Das ist, sag mal, aber nochmal NDR, was ist das Besondere, dass du so, dass diese Verbindung so lange mit dem NDR hält? Ich meine 52 Jahre, ich glaube im Schnitt hält eine Ehe in Deutschland, nun wollen wir nicht über Ehen sprechen, aber hält im Schnitt 15 Jahre. Das heißt, es ist schon das mehr als das Dreifache, bist du diesem NDR treu geblieben. Warum?
Ich hatte nie das Gefühl, mich streiten zu müssen. Ich hatte nie das Gefühl, vielleicht in eine Fußangel zu latschen, die mir irgendeiner gelegt hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass hinterfotzig mit mir umgegangen wurde. Komisch, ich hatte eigentlich immer nur Glück. Ich habe nie, was ganz Wichtiges, nie Klinken putzen müssen. Das war alles eben...
Das heißt, die sind immer auf dich zugekommen, haben gesagt, Carlo, willst du das machen, willst du dieses machen?
Genau. Und ich habe auch mal abgelehnt, habe gesagt, das passt nicht so zu mir und so. Es war mir auch keiner böse deshalb. Also es waren 52 Jahre oder sind 52 Jahre, die ich wirklich voller Fröhlichkeit und Freudigkeit da rumsitze und den Leuten auf der Tasche liege.
Was sagst du, Tasche liege ist ein gutes Stichwort, was sagst du Leuten, die sagen, ja, wer weiß, der muss wahrscheinlich noch arbeiten, weil der ja immer freier Mitarbeiter war. Und ja nicht anders als wir alle keine Rente bekommt. Keine staatliche Rente. Es sei denn, du hast eingezahlt worden, was ich gar nicht weiß. Das kannst du jetzt ja alles erzählen.
Ja, ich bekomme Rente.
Okay.
Ja, Prost.
Das heißt also, das Geld ist nichts mehr, was dich jetzt lockt mit 80.
Doch. Ich muss noch arbeiten, weil auch in meinem Leben, darüber rede ich aber nicht und so, auch du bist ja ein toller auch Nachfrager und das musst du auch sein. Das kriegst du nicht raus aus mir, Lars. Nein.
Aber das
ich darf dir nicht in die Augen gucken. Nein, ich tue es nicht. Nein, ich hatte in meinem Leben einmal großes Pech und habe ganz viel Geld verloren. Und das kann ich eigentlich auf normalen Wege nicht wieder aufholen. Das war eine Geschichte, die 5 Jahre her ist. Es wird nichts darüber, du wirst nichts erfahren von mir. Nur, dass es diesen Super-GAU gab. Und dass mein fast gesamtes Ersparnis und alles, was ich hatte, weg war. Ich war damals schon weit über 70 und musste bei Null wieder anfangen. Und da kannst du nur sagen, Mahlzeit, Alter, du bist ein tapferer Mensch. Also ich rede jetzt von mir. Jawohl, ich bin tapfer. Habe ich von meinem Vater. Aufgeben geht nicht. Weitermachen. Ich muss arbeiten, weil ich muss Geld verdienen.
Vor allen Dingen, das ist auch die Frage, die du vorhin zurechtgestellt hast, irgendwie, warum sollen alle mit 67 aufhören zu arbeiten? Das ist ja auch die zweite Frage.
Logisch.
Es soll ja Menschen geben, irgendwie der Papst zum Beispiel arbeitet ja auch noch und Donald Trump arbeitet auch noch und ich glaube Olaf Scholz, wenn man ihn lässt, ist der auch noch mit 80 Kanzler.
Ja.
Wie feierst du deinen 80. Geburtstag? Also ich würde es wahrscheinlich irgendwo, auf dem Kiez wahrscheinlich, ne?
So. Ich werde auf dem Kiez gefeiert und zwar in der Ritze.
Tatsächlich?
Im kleinen Kreis.
In
der Ritze mit 300 Leuten.
Wieso, was hast du mit der Ritze, die Ritze?
Die Ritze. Hintergrund ist, dass zwei ehrenwürdige Hamburger Kaufleute mir diese Party geschenkt haben.
Ah, okay.
Die haben gesagt, weißt du was, Carlo? Wir sind solche gnadenlosen Fans von dir.
Ja.
Wir schenken dir eine Party. Ich sagte, oh, so klein Partyraum mit, nein. Wir dachten da schon an was Größeres.
Okay.
Und es wurde daraus die Ritze. Und die Ritze wird nun am 20. zu einem Party-Tempel umgebaut. Vorbereitungen laufen. Ich weiß zwar nichts. Ich weiß nur, dass auf der Einladungsliste eben Leute wie unser Präsident Udo, Udo Lindenberg steht und Peter Maffay und Otto und
vielleicht wird es der erste öffentliche Auftritt von Udo mit dem neuen Knie.
Ja, man weiß es nicht.
Möglich ist, ich habe ja schöne Bilder von ihm gesehen, es scheint ihm gut zu. Was hätte der Generalleutnant, dein Papa, gesagt, wenn er eingeladen werden würde zum 80. Geburtstag seines Sohns in der Ritze?
Er war so konsiliant mit allem, was seinem Sohn anging. Was Papa nicht konnte und was ich meinen Kindern weitergegeben habe, ist Unrecht. Mhm. Ungerechtigkeit. Dann wurde er sehr, sehr ernst und räusperte sich. Wir müssen reden. Und das war auch eines der wenigen Male, er hatte viele Kosenamen für mich. Aber wenn er Karl Ferdinand sagte, dann nahm ich innerlich die stramme Haltung an, weil ich wusste, gibt eine Kopfwäsche. Wurde keine Kopfwäsche, weil dafür war zu lieb, die Liebe zwischen uns beiden. Aber wenn zum Beispiel Menschen auf der Straße sitzen, die betteln, die ganz unten sitzen und eh die ganze Welt nur von unten sehen, wir sind ja alle viel größer als die da unten. Und du machst irgendwelche Sprüche über die, dann wirst du mich anders erleben. Weil ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Menschen, die nicht so sind wie wir selbst, toi 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 gesund und unser Einkommen haben, sondern das sind Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, aus der Bahn geschleudert worden sind. Keiner wird Bettler von Geburt an. Und nicht zuletzt deshalb sage ich voller Stolz, dass ich die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland erhalten habe, dafür, dass ich mich eben für diese Menschen einsetze. Ich bin seit 15 Jahren Schirmherr der TAS, der Tagesaufnahmestätte in Norderstedt, wo Menschen sind, Lars, die effektiv nichts haben. Die sind froh, dass sie den gestrigen Tag überlebt haben. Für die ist heute Kampf, heute ist heute und morgen ist mit sehr gemischten Gefühlen. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Mhm. Viele von denen, die ich kenne, leben jetzt noch, solange die Temperaturen es erlauben, in Pappkartons oder in Zelten oder wenige in U-Bahn-Schächten. Wenn es kälter wird, Gott sei Dank, ist das Winternotprogramm, hört sich vernünftig an, was diese Stadt auflegen wird. Aber für mich hat immer der Mensch gezählt, dem es nicht gut geht.
Das ist interessant. Ich habe ja vorher nochmal mit vielen Leuten gesprochen, die dich deutlich besser kennen als ich, dich, und habe gesagt, wie will er dir auf den Punkt bringen, Carlo von Tiedemann? Und die haben gesagt, er hält sich anders als andere nicht für etwas Besseres, nur weil seine Stimme immer im Radio zu hören ist oder weil er lange im Fernsehen zu sehen war. Aber ist das, halten sich andere, also gibt es Menschen, hast du Menschen im Fernsehen, im Radio erlebt, die dachten, sie seien was Besseres, nur weil sie im Fernsehen sind?
Oh ja. 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 Die gibt es, ja.
Gibt es sie heute mehr als früher?
Ich weiß nicht, ob es sie heute mehr gibt, aber es gibt sie. Es gibt Leute, die eben, das Schönste wäre jetzt, wenn ich Namen nenne.
Nee. Jeder kann genau.
Aber es gibt, Lars, es gibt Menschen, die Moderatoren sind im deutschen Fernsehen, die Nase ganz nach oben halten. Und was ich auf den Teufel nicht gutieren kann, wenn Menschen dann in Guatemala im Armenviertel gezeigt werden, im Kreise von Kindern, wie sie den Kindern über den Kopf streicheln, das ist eine 12-Stunden-Flugaktion, die werden mit dem Fotograf rübergeschickt, einmal zack, bumm, zurück, halbe Stunde, mehr nicht. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Du musst, wenn, musst du Leib und Seele geben. Und muss den Leuten zeigen, ich bin einer von euch und ich lasse mich hier, wenn es sein muss, jeden Tag sehen. Ich penne auch mal hier, wenn es sein muss. Und das ist, glaube ich, Hilfe für andere, aber nicht hier mit dem Mund.
Letzte Frage, wir sind gleich mit der Dreiviertelstunde rum. Welche Sendung hättest du gerne moderiert, Fernsehen oder Radio, hast aber nicht im vergangenen halben Jahrhundert?
Also ich bin kein Teamplayer, komischerweise. Ich würde einen anderen neben mir nicht aus Eifersucht oder um mich klein zu machen. Ich bin immer einer, der allein am besten ist. Es gab mal eine Sendung mit dem Björn Hergen Schimpf, der mit der Kaffeetasse in der ARD war, das eine Viertelstunde, mit No-Names talkte live, die ihm zugeschaltet waren. und mit denen er über Gott in die Welt redete. Das könnte ich mir in so einem Halbstundenformat vorstellen. Ich in einem Studio und ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und sitze da mit Pott Kaffee oder Pott Tee und da werden mir Leute reingeschaltet, mit denen ich reden muss. Aber ich weiß, ich bin im Fernsehen, ich bin live, ich darf alles sein, nur nicht langweilig, weil langweilig ist genug auf der Welt. Das wäre eine Herausforderung für mich. Die könnte ich eben auch noch mit, werde ich jetzt wirklich 80?
Du hast es steht, bei Wikipedia stehst du, dann muss es stimmen. Carlo, man sagt nicht vorher herzlichen Glückwunsch, aber eine schöne Feier. Ich bin sehr gefreut, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Ich sage vielen Dank dir. Vielen Dank, Lars.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.